Hallo und herzlich willkommen zu Folge 119 von Happy Bootstrapping, der sogenannten Bollerwagen-Edition am 1. Mai. Ja, und in der heutigen Folge habe ich mit dem Danny Klose vom Energiemanagementsystem clever-pv.com gesprochen. Clever-PV hat der Danny und sein Bruder Hannes aus einem persönlichen Problem heraus entwickelt und solche Stories mag ich ja sowieso immer. Und zwar ja, hat er eben eine intelligente Steuerung seiner PV-Anlage haben wollen, Überschussladung für sein E-Auto, gab es nichts Vernünftiges vom Wallbox-Hersteller und der PV-Anlage, dann hat er sich ja selber da reingefuchst und was gebaut, dem Nachbar zur Verfügung gestellt. Und daraus ist dann ein gebootstrapptes Unternehmen geworden, das heute 14 Mitarbeitende beschäftigt, über 50.000 Nutzer hat in der App und mit über 300 Installateurpartnern zusammenarbeitet. Heute gibt es ein fünfköpfiges Gründungsteam und die haben sich bewusst für ein Bootstrapping-Modell entschieden und finanzieren das Ganze auch über so White-Label-Partnerschaften mit Energieversorgern, finde ich ganz interessant. Auch super interessant fand ich das Thema initiales Lifetime-Payment. Das erklärt ein bisschen, wie das geholfen hat beim Start der Finanzierung, als sie das nebenher gestartet haben. Und auch das fand ich cool, in welche Richtung es da gehen kann. Finde ich jetzt auch persönlich selber interessant, weil ich habe da ähnliche Probleme, muss mir da was zusammenbauen. Und die App ist wirklich schön visualisiert, auch deutlich schöner wie Dinge, die man so von den Herstellern bekommt. Alle Links zur Folge findest du wie immer in den Shownotes, falls du das erste Mal dabei bist. Lass mir gern kurz einen Kommentar da auf LinkedIn, schreib mir eine Mail an hallo@happy-bootstrapping.de oder bewerte den Podcast. Auch würde mich interessieren, ob du die Folge am 1. Mai gehört hast. Da haben der Danny und ich nämlich drüber ja philosophiert, ob das Sinn macht oder nicht. Schreib mir das doch gerne auch kurz, würde mich super freuen. Am Ende der Folge habe ich einen kleinen Gutscheincode, falls du die App ausprobieren willst und falls du eine PV-Anlage hast, solltest du das wirklich machen. Jo, und jetzt viel Spaß mit der Folge mit Danny und mir und einen schönen 1. Mai. Guten Morgen, Danny, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Guten Morgen, Andi. Schön, hier dabei zu sein.
Erzähl doch mal in deinen eigenen Worten, wo kommst du her, wer bist du und was machst du eigentlich?
Okay, ja. Also, wo komme ich her? Ich komme eigentlich aus Thüringen, bin dort geboren, aufgewachsen, aber nach Bayern ausgewandert, sozusagen Richtung Berge, Richtung Süden. Ist mit die schönste Gegend Deutschland, würde ich sagen.
Oh, okay. Wo genau da in Bayern?
Landsberg am Lech, das westlich von München. Mich hat es hier beruflich verschlagen nach meinem Studium. Bin eigentlich Maschinenbauingenieur, habe hier auch 15 Jahre lang als Entwicklungsingenieur gearbeitet und bin hier sesshaft geworden mit Frau, mit Kind, kleines Häuschen mit PV-Anlage.
Aha, und so kommen wir auch zum aktuellen Business. Und was machst du dann heute?
Ja, heute bin ich Geschäftsführer von Clever-PV. Clever-PV ist ein Energiemanagementsystem, was mein Bruder und ich vor über 4 Jahren angefangen haben zu entwickeln. Und das jetzt immer weiter aufgebaut haben mit einem kleinen Gründerteam von insgesamt 5 Leuten und über 14 Mitarbeitern.
Okay. Und wie groß ist es heute, jetzt nach 4 Jahre später? Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Ich habe auf der Webseite natürlich geschaut, da steht was mit 52.000 registrierte Benutzer. Das ist ja auch schon eine ganze Menge. 14 Mitarbeiter hast du jetzt schon angesprochen. Was bedeutet das in Zahl von Umsätzen?
Also es ist so, wir haben unser System entwickelt und erstmal kostenfrei angeboten die ersten Jahre, weil wir das halt einfach nebenberuflich gemacht haben und auch das einfach cool fanden, dass jeder seinen Strom intelligent nutzen kann, hauptsächlich für PV-Überschuss, um das E-Auto zu laden. Nur kamen wir halt irgendwann an den Punkt, wo man das in der Freizeit nach einem Vollzeitjob auch irgendwann nicht mehr geschafft hat und sich dann entscheiden musste, okay, wie geht's weiter? Und unsere Entscheidung war dann, Clever-PV kommerziell anzubieten und Kunden, die das nutzen, die damit auch Geld einsparen, dass die uns sozusagen wieder was zurückgeben von ihrer Einsparung in Form von einer Subscription, in Form von einem Abo, was sie monatlich, jährlich oder bis sogar 3 Jahre im Voraus bezahlen können.
Okay, das heißt, um das jetzt zeitlich einzuordnen, vor 4 Jahren habt ihr es nebenher angefangen oder vor 4 Jahren habt ihr es dann Vollzeit gemacht und schon länger nebenher gemacht?
Nee, da haben wir damit angefangen. Also ich hatte nochmal jetzt gerade nachgeschaut, um genau zu sein, im 1. April 2021. Damals das erste Mal Clever PV als Webseite live geschalten und dann mit den ersten Nutzern gestartet.
Und das war alles kostenlos?
Genau, das war alles kostenlos, über ein Jahr lang.
Okay.
Genau, und diese 52.000 Nutzer, da sind wir jetzt auch schon wieder ein bisschen drüber, ich glaube schon über 55.000 aktuell, sind Nutzer, die sich bei uns registrieren, die ihre PV-Anlage, ihr Elektroauto, ihre Wallbox mit unserem System verbinden, sind aber nicht alles die, die jetzt für unseren Service zahlen. Wir bieten den im Freemium-Modell an. Das heißt, die Kunden können erstmal ihr Setup einrichten, sich auch von unserem System überzeugen und ihre Geräte auch manuell steuern. Also es gibt auch viele Anwendungen, die halt sagen, okay, ich brauche gar keine intelligente Steuerung, ich kann das weitgehend selber machen, aber ich habe jetzt ein E-Auto, eine PV-Anlage, eine Wallbox, alles von unterschiedlichen Herstellern und habe das dann zusammen in einer App und dort den Überblick. Und wenn wir die Steuerung übernehmen, dann nehmen wir eine Gebühr, ich sag mal durchschnittlich von 5 bis 6 Euro im Monat von dem Nutzer.
Okay. Dann brauchst du ja aber, um 14 Leute zu bezahlen, müssen von den 52.000, muss schon eine größere Anzahl auch was bezahlen. Oder gibt es noch andere Erlösquellen?
Ja, genau. Es gibt noch andere Erlösquellen, zum Glück. Wir haben von unseren registrierten Nutzern ungefähr eine Conversion Rate von 20% in ein Bezahlmodell.
Das ist gut.
Und die restlichen Einnahmen machen wir tatsächlich über eine White-Label-Lösung von Clever PV, die wir für PV-Installateure, für Elektroinstallateure, aber auch für Energieversorger anbieten, die das zum Beispiel in Kombination mit einem dynamischen Stromtarif oder auch mit einer PV-Anlage an ihre Kunden weiterverkaufen.
Ah, sehr interessant. Ich habe das gesehen, aber das habe ich auf jeden Fall auf meiner Liste draufstehen. Aber das macht so total Sinn, weil ich habe gesehen, Ich glaube, von einem LinkedIn-Artikel, die Stadtwerke Iserlohn oder sowas war da so ein aktueller Partner, wo man das mal sehen kann, wie das dann auch aussieht sozusagen.
Genau. Mhm. Also wir haben jetzt schon über 10 White-Label-Partner und das ist halt mit eine tragende Säule von unserer Finanzierung.
Aha. Bezahlen die White-Label-Partner dann auch eine Subscription-Gebühr plus eine Einrichtungsgebühr für das, was weiß ich, initiales Setup, CI-Änderungen und so weiter? Und dann hast du von denen auch eine permanente Gebühr für die Benutzung?
Genau, also wir haben einmal dieses Setup. Wir publishen die App dann im Design von dem White-Label-Partner. Also die können ihre Farben, Design, Logos und so weiter damit reinbringen, individuelle Texte auch zum Teil. Wir verbinden auch die E-Mail-Accounts, dass wir dann auch die E-Mails im Namen von den Energieversorgern versenden. Auch den Support bieten wir an, auch den First-Level-Support mit E-Mail-Adresse und Layout alles vom White-Label-Partner. Und für diese Einrichtung zahlen die uns einmal eine Gebühr. Und dann gibt's bei uns ein Mindestumsatzmodell. Das heißt, sie müssen halt eine bestimmte Anzahl an Nutzern bezahlen, ob sie die halt jetzt schon haben oder nicht. Mhm. Das ist sozusagen dann das Grundlevel. Und wenn sie darüber hinauskommen, dann kriegen wir auch einfach eine Gebühr pro zahlenden Nutzer. Und wir machen das dann genauso, wie wir das in der Clever PV-Lösung haben, auch als Freemium. Es können sich unbegrenzt viele Nutzer registrieren und einrichten. Und nur die, die dann wiederum die smarte Steuerung haben, die berechnen wir dann auch gegenüber unserem White-Label-Partner.
Verstanden. Okay. Werbung. Was haben die Sneakersuchmaschine everysize.com, die Hochzeitsplattform group.com, das Ticketing-System diginites.com und die MyDeals-Tochter abo24.de gemeinsam? Sie alle vertrauen den Services von WeManage. Das ist meine eigene gebootstrappte Firma. Wir helfen den genannten Kunden und noch viel mehr bei sämtlichen DevOps- und Reliability-Herausforderungen. Das kann Cloud-Kostenoptimierung sein, 24x7 Betrieb von Servern oder Cloud-Infrastrukturen, Monitoring, Logging, Metrics. Wie können wir Ressourcen vernünftig auslasten? Wir machen CDN-Support bei Cloudflare, bei BunnyCDN oder wir machen Hochlastoptimierungen dann für TV-Auftritte oder Black Friday-Deals. Grundsätzlich sorgen wir aber dafür, dass unsere Kunden ruhig schlafen können, denn wir kümmern uns wirklich nachhaltig um den Webbetrieb der Applikation, egal ob Software as a Service, Applikation, E-Commerce Auftritt oder ein großes Content-Portal, da haben wir auch eins im Portfolio, das aufgrund eines großen deutschen Fußballclubs ständig in den News ist und das hat auch seine spannenden Herausforderungen. Falls du hier Herausforderungen hast, mal in Urlaub gehen willst oder nur ein DevOps-Mitarbeiter hast, der Hilfe braucht, dann sprich mich doch gerne an. Den Link findest du in den Shownotes. Kostentechnisch kann man das Ganze auch recht schmal starten. Unsere monatliche Pauschale, die richtet sich nach Größe der Umgebung und fängt schon ab 90 Euro an und ist damit ein Schnäpple, wie wir im Ländle sagen. Wir arbeiten dabei ganz hands-on mit dir via Slack zusammen, wenn du das möchtest, und verstecken uns jetzt nicht klassisch in einem Ticketsystem. So, sollten jetzt noch Fragen offen sein, schreib mir gerne über LinkedIn oder über den Link in den Shownotes. Jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Werbung Ende. Ah ja, also ins Produkt tauchen wir ja nachher noch ein bisschen ein, aber jetzt tiefer bisschen Einstieg noch weiter vorne. Ins Thema Gründungsgeschichte. Du hast jetzt erzählt, dann 2021 habt ihr nebenher angefangen. Da habt ihr alle noch Vollzeit gearbeitet. Während Corona war das damals zumindest, wenn ich mich nicht alles täuscht, noch. Und habt ihr das dann aus dem eigenen Need herausgebaut? Weil du hast auch erwähnt, du hast PV-Anlage schon gehabt. Warst du unzufrieden mit der Lösung, die du von deinem Anbieter hattest? Und dann gab es eine intrinsische Motivation, das Problem schön zu beheben, weil die meistens nicht so schön sind, die Hersteller-Apps?
Ja, genau. Also da vielleicht ein bisschen einzusteigen. Ich habe mir eine PV-Anlage aufs Dach bauen lassen. Muss sagen, ich bin jetzt 38. Haus hatte ich gekauft. Das ist hier im Speckgürtel von München nicht ganz so günstig. Das heißt, das Geld ist immer knapp. Und ich wollte halt erstmal eine möglichst günstige Lösung. Das heißt, ich habe nur Wechselrichter mit PV-Modulen, ohne Speicher, ohne Energiemanager, einfach um die Kosten erstmal zu sparen und um mich mit dem Thema Photovoltaik einfach so ein bisschen vertraut zu machen. Und dann ist es so gekommen, mein alter Verbrenner ist kaputt gegangen, ich musste mich nach was Neuem umschauen, dachte, jetzt habe ich schon die Photovoltaikanlage auf dem Dach, habe halt gesehen, ja, den Strom, den ich einspeise, kann ich doch auch nutzen, um mein E-Auto zu laden. Und habe dann ein E-Auto mir zugelegt, ein Kia e-Niro, sehr solides Auto, hat auch viel Spaß gemacht, damit zu fahren. Und den hatte ich dann halt erstmal einfach über die Steckdose geladen. Das heißt, ich habe dann einfach geschaut, ja, wann hat die Sonne gescheint und dann einfach die Steckdose angemacht, mit einem Notladekabel das Auto geladen. Habe dann aber gesehen, dass es diese KfW-Förderung gab für eine Wallbox-Installation. Mhm. Und da habe ich halt geschaut, ja, okay, was gibt's denn für Wallboxen, damit man ein bisschen schneller laden kann auch. Und habe mir dann einen GoE-Charger zugelegt. Der stand so in der Beschreibung, ja, offene Schnittstellen, geeignet für PV-Überschussladen. Und dachte ich, okay, den installiere ich dann einfach und dann wird das alles schon funktionieren. Mein Wechselrichter ist von SMA, hat auch Schnittstellen zur Kommunikation. Und dann dachte ich schon, die verbinden sich irgendwie miteinander. Aber ich habe da erstmal keinen Weg gefunden, wie das miteinander harmonisieren soll. Und das
automatisch funktioniert, ja.
Genau, das ist, glaube ich, auch immer noch die Vorstellung bei den meisten, dass die Geräte einfach automatisch miteinander kommunizieren. Ja, das ist aber leider nicht so gewesen. Ja, und so habe ich dann angefangen, da eine Lösung selber zu bauen, weil ich einfach neugierig bin, auch als Entwicklungsingenieur, denke mir, okay, wie funktioniert denn das alles, beschäftigt sich ein bisschen tiefer damit, fängt dann an, eigene kleine Programme zu schreiben, die dann die PV-Anlage auslesen und dann Befehle an die Wallbox senden.
Mhm. So ging es also los.
Und so dann ging's los, genau.
Okay, damals gab es ja aber auch schon so, wahrscheinlich gab es schon Lösungen am Markt, naja, gab wahrscheinlich die ersten Open-Source-Lösungen, aber war wahrscheinlich weit noch hinter dem, was wir jetzt heute sehen an dem Markt. Da gibt es ja echt eine diverse Anzahl. Okay, dann hast du selber angefangen, dir was zu entwickeln.
Genau, und hast also es gemerkt, gab diese Open-Source-Lösung, aber ich bin da irgendwie nicht so richtig drauf gestoßen. Ich bin da so ein bisschen, ja, hab dann gleich geschaut, ja, was kann denn die Ladestation, und hab dann im Internet recherchiert und hatte irgendwie das Gefühl, ja, das kann ich ja alles selber schnell machen an einem Abend.
Ja, wie lange hat es dann gedauert, bis es funktioniert hat in der ersten Variante?
Ja, tatsächlich gar nicht so lang. Also vielleicht so 2-3 Abende, dass man das dann so hinbekommen hat, dass die Wallbox das erste Mal drauf reagiert hat. Das ging schon am Anfang relativ schnell.
Und dann hast du selber das gemacht zu Hause.
Genau.
Und dann wie ging es dann weiter? Du hast ja gesagt, ihr seid dann zu fünft. Also hast du dich dann im Wohngebiet zusammengetan, so mit ein paar hier, du hast ja vom gleichen Installateur, ich habe hier was gebaut, probier mal aus, oder wie ging das weiter?
So ähnlich, genau. Also mein Nachbar hat zur gleichen Zeit eine PV-Anlage bekommen wie ich. Wir haben die zusammengebaut und der hat genau die gleichen Herausforderungen gehabt, nur statt einem E-Auto hatte er eine Wärmepumpe, die ich dann halt angefangen habe mit einzubinden. Dann hatte ich das alles bei mir lokal auf dem Laptop, auf dem Tablet laufen. Und immer wenn er irgendwie was an den Einstellungen angepasst haben wollte, musste er sich bei mir melden. Genau. Und wir sind auch hier in einem Energieverein. Weiß nicht, ob man sowas kennt. Das sind einfach Vereine, lokale Vereine, die sich mit der Energiewende beschäftigen. Bin ich schon seit 6-7 Jahren aktiv. Und da gibt es natürlich auch Gleichgesinnte, die dann halt auch ähnliche Herausforderungen haben. Und denen hatte ich dann halt meine Lösung auch vorgestellt. Die fanden das auch echt gut, wollten das auch für sich daheim nutzen. Und dann habe ich gesagt, ich kann jetzt nicht zu jedem hinfahren und das einrichten und alle irgendwie über ein Tablet bei mir laufen lassen, sondern ich frage meinen Bruder.
Überall die Heizung ausmachen sozusagen.
Genau. Ich frage meinen Bruder, der kennt sich mit Softwareentwicklung sehr gut aus, ob er mich da unterstützen kann. Und dann hat es nochmal ungefähr 2-3 Monate gedauert, bis wir das, was ich so auf lokaler Ebene bei mir gebaut hatte, dann halt auch in die Cloud gebracht haben. Anmeldemaske, Benutzeroberfläche, so dass sich jeder da letztendlich registrieren konnte. Und dann haben wir die Nutzer, Freunde und Bekannte erstmal dann auf die Lösung umgezogen, haben die da eingerichtet und haben das dann halt öffentlich geschaltet und im Internet ein bisschen Werbung gemacht in den einschlägigen Foren.
Und so hieß es da schon Clever PV?
Da hieß es auch schon Clever PV, ja, genau. Aha. Wir haben halt, wo wir die Webseite gelauncht haben, geschaut, welchen Namen suchen wir uns aus und sind dann halt auf Clever PV gekommen.
Okay, das heißt, ihr habt das private Projekt online gebracht, die Leute vom Energieverein, von den Foren konnten sich selber anmelden und das war dann irgendwann der April 21, den du jetzt gerade beschrieben hast, dann so 4 Jahre her.
Genau. Okay.
Wie ging das dann weiter, bis ihr dann gemerkt habt, hey, da haben wir jetzt, keine Ahnung, 500 Leute drauf, 1000 Leute drauf, da müssen wir doch mehr mitmachen können. Seid ihr wahrscheinlich irgendwann an so einen Punkt gekommen? Wann war der Punkt und wann habt ihr und wie habt ihr gemerkt, dass da mehr dahinter steckt?
Ja, genau. Also wir haben zum einen erstmal immer viel Kontakt mit unseren Nutzern gehabt. Das heißt, über WhatsApp, über E-Mail, wirklich mit denen aktiv das auch entwickelt und da auch schon ab der ersten Stunde kamen Nutzer auf uns zu, die Geschäftsführer in diversen größeren Unternehmen sind, die dann gesagt haben, super Lösung, müsst ihr unbedingt weiterentwickeln, das hat Potenzial, das funktioniert klasse. Und so hat sich das dann auch immer weiter rumgesprochen. Der Benny, einer unserer Mitgründer dann, den haben wir auch einfach als Nutzer kennengelernt, der halt unsere Lösung verwendet hat oder verwenden wollte und hat halt gesagt, ich habe hier das Setup, ich würde das gern bei euch mit einbinden und ich bin übrigens App-Entwickler und wollt ihr nicht noch eine App für Clever PV haben? Und dann haben wir nicht Nein gesagt und so sind wir da zusammengekommen. So ist es dann immer weiter gewachsen. Wir hatten dann im ersten Jahr, weiß ich noch, ich glaube Ende des Jahres waren es dann so 600 Nutzer, die das verwendet haben. Und wir haben so jeden ungefähr persönlich begrüßt, der sich da registriert hat.
Okay. Also es war so viel so Word of Mouth und Mund-zu-Mund-Propaganda und Leute aus der Community, die euch dann weiterempfohlen haben und so hat sich ein bisschen verselbstständigt.
Genau, es hat dann angefangen, dass ein Nutzer auch gesagt hat, lass doch mal eine Facebook-Gruppe gründen, dann können wir uns auch als Nutzer so stärker darüber austauschen. Da sind jetzt, glaube ich, so 4000 Leute in der Facebook-Gruppe. Dann einfach das Thema, dass immer viele auf uns zukamen, könnt ihr nicht noch die Funktion, könnt ihr nicht noch das, könnt ihr nicht noch das. Es hat uns dann halt dazu gebracht, so eine offene Roadmap zu erstellen, wo die Nutzer schauen können, okay, welche Ideen gibt's denn, dafür voten, Feedback wieder uns zurückspiegeln, so dass wir das dann halt auch alles so ein bisschen gesammelt und auch transparenter, ja, verarbeiten können, um auch möglichst, ja, schlank zu bleiben, weil wir haben immer nach einem Weg gesucht, das alles mit möglichst wenig Arbeit und möglichst wenig Zeit zu lösen.
Ihr habt es ja nebenher gemacht, okay. Und dann genau. Habt ihr irgendwann gemerkt, nebenher wird man verrückt, wenn man so viele Dinge macht. Wie habt ihr dann, das ist ja immer so, weil so Spaßprojekte, die haben ja viele, aber dass man dann draus sowas entsteht, wie ihr jetzt heute habt, das ist ja schon cool. Also wie ging es da dann weiter, dass dann auch ihr gesagt habt, du hast jetzt gesagt, der Benny kam dazu, dann war es ja irgendwann eine Koalition der Willigen, sage ich mal. Da muss man ja sich zusammensetzen, sagen wir gründen eine GmbH und schmeißen da erstmal Geld rein, damit wir was haben, wovon wir leben. Also wie ging das dann los? Seid ihr alle zusammen da rein und habt dann sofort auf Vollzeit losgelegt oder wie gab es diese Transition?
Ja, wir haben das so ein bisschen schrittweise gemacht. Mein Bruder und Benny waren sozusagen die Ersten, die dann ihre Jobs gekündigt haben und Clever PV dann Vollzeit gemacht haben, ab Dezember 2022. Und ich habe dann meinen Job gekündigt, hatte aber noch eine lange Kündigungsfrist von über einem halben Jahr und war dann noch nicht ganz so risikobereit und habe erst mal auf eine Halbtagsstelle gewechselt, also dass ich sozusagen 20 Stunden die Woche für meinen alten Arbeitgeber gearbeitet habe und 20 Stunden dann für Clever PV. Und das musste ich dann auch ein halbes Jahr machen und dann bin ich auch komplett zu Clever PV gewechselt. Genau, und ja, der Punkt war einfach, wir hatten es zeitlich nicht mehr geschafft. Wir haben halt gesagt, na okay, wir haben alle in unseren Jobs vorher auch gut Geld verdient, sodass wir gesagt haben, ja okay, wenn wir jetzt mal erstmal ein halbes Jahr lang kein Geld verdienen, andere machen eine Weltreise, wir gründen halt eine Firma und waren dann halt auch einfach sparsam mit unseren Ausgaben, haben uns bei Microsoft gemeldet, da haben wir das ganze Hosting von Clever PV und die haben ein Startup-Programm, da kann man sich registrieren, die übernehmen dann erstmal die Serverkosten. Das heißt, wir hatten eigentlich bis auf unsere eigenen Gehälter, die wir uns am Anfang noch nicht ausgezahlt haben, hatten wir eigentlich gar keine Kosten gehabt mit der Firma.
Okay. Das heißt, ihr habt zu Hause gearbeitet oder remote, weil ihr habt auch kein Büro wahrscheinlich gehabt und habt dann da so Asset Light gestartet sozusagen.
Genau. Also wir haben heute immer noch kein Büro. Wir sind quer verteilt. Die meisten Mitarbeiter sind in Bayern, aber auch im Norden von Deutschland. Also da haben wir jetzt keine festgelegte Grenze, aber wir arbeiten 100% remote. Haben uns jetzt erstmal auch das Büro gespart und keiner von uns kann sich es auch irgendwie vorstellen, in einem Büro zu arbeiten. Muss man auch sagen, wir sind alle so ein bisschen Gamer, kommen aus dem Gaming-Bereich und sind es auch gewohnt, ja, so remote mit Menschen zu kommunizieren und an Dingen so gemeinsam zu arbeiten, auch virtuell.
Okay, verstehe. Und die GmbH habt ihr dann aber relativ schnell gegründet und du hast jetzt 5 angesprochen. Da habt ihr dann auch 5 gleiche Beteiligungen darin. Und
also wir haben das schon ein bisschen gestaffelt.
Okay.
Also genau. Hannes und ich, wir hatten das ja ganz zu Beginn ins Leben gerufen und zu dem Zeitpunkt, wo wir die Firma dann auch gegründet hatten, ja da schon viel vom Grundstein her aufgebaut und deswegen haben wir das jetzt nicht dann gleich verteilt, die Anteile und die weiteren Mitgründer, die sind dann halt auch später sozusagen nachgerückt. Gestartet haben wir zu dritt, dann kam noch der Michael dazu und dann der Willi, den du auch schon kennst.
Ja, okay, verstehe. Ja, super interessant. Und das Ganze habt ihr komplett ohne externe Finanzierung gemacht, einfach ja erstmals private Ersparte sozusagen genutzt und dann die Firma ja wachsen lassen und wieder investiert sozusagen.
Genau, also wir hatten zu dem Zeitpunkt dann, wo wir die Firma gegründet haben, dann ja auch den Plan gehabt, das zu kommerzialisieren, damit Geld zu verdienen. und haben dann ein Bezahlmodell eingeführt. Das ist auch eine Entwicklungszeit. Das geht nicht auf Knopfdruck. Dafür haben wir ungefähr 2-3 Monate benötigt, um das umzusetzen. Und haben dann Februar 23 dann das Bezahlmodell eingeführt und mit einem Sonderangebot gestartet. Und zwar, wenn man Clever PV schon nutzt, dann kann man eine Einmalzahlung tätigen. Das waren 300 Euro.
Mhm.
Und dann Clever PV lebenslang nutzen, ohne cool. weitere Gebühren. Und das waren zu dem Zeitpunkt dann schon sehr viele, die das genutzt haben. Dadurch konnten wir uns auch das ganze erste Jahr komplett finanzieren.
Wie so eine Art Crowdfunding, aber eben aus der Community und aus der loyalen Userbase heraus.
Genau.
So ein Lifetime-Deal. Okay, also das hatte ich jetzt eben auf meiner Fragenliste. Das habe ich zum Beispiel jetzt nicht gesehen, dass ihr das damals gemacht habt. Das ist ja sehr cool, weil das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ihr habt ja schon ein Free-Modell gehabt und dann habt ihr ein Paid-Modell eingeführt. Haben dann die Nutzer Features verloren, die nicht bezahlt haben, oder habt ihr neue Features dazu gebaut, für die bezahlen?
Also es ist tatsächlich so gewesen, dass wir so ab Tag 1, wo wir die Lösung auch online hatten, haben wir immer gesagt, ja, es wird irgendwann was kosten. Haben wir halt hingeschrieben, 2,99 € durchgestrichen, gibt's kostenlos jetzt.
Okay.
So, dass wir halt das schon immer kommuniziert haben, okay, es wird irgendwann mal Geld kosten, weil uns das schon klar war. Nur braucht man jetzt für 100 Nutzer, braucht man jetzt nicht erstmal ein Bezahlmodell entwickeln, um 100 Nutzer abzurechnen, sondern man muss erstmal auf eine Größe kommen, die dann halt auch sich lohnt, dann dafür auch ein Bezahlmodell einzuführen. Und wir haben tatsächlich viele Spenden gekriegt am Anfang. Einfach, so wie man es kennt, spende mir eine Tasse Kaffee oder eine Kiste Bier. Das waren so die Bezahlmittel, eine Tasse Kaffee für 5 Euro und eine Kiste Bier für 20 Euro. Somit haben wir anfangs auch schon 500 bis 1000 Euro sowas im Monat bekommen, nur durch Nutzer, die regelmäßig gespendet haben.
Okay, und sich bedankt haben. Da freut sich der Steuerberater dann auch immer bei solchen Sachen.
Ja, das war ja noch, bevor wir die GmbH hatten.
Ja, okay, verstehe. Ja, super interessant, okay. Für die, die jetzt keine PV-Anlage haben, das Thema Überschussladen nicht kennen, kannst du mal grob skizzieren, warum man sowas heute eigentlich braucht und was denn eigentlich der Mehrwert ist?
Ja, genau. Also das Clever PV bringt den Mehrwert dadurch, dass man erstmal Systeme von unterschiedlichen Herstellern miteinander kombinieren kann. Und es ist so, dass die PV-Anlage, die erzeugt Strom, wenn die Sonne scheint, ganz viel. Wenn weniger Sonne scheint, ein bisschen weniger. Es gibt verschiedene Ausrichtungen nach Süden, nach Osten, nach Westen, teilweise auch nach Norden. Dann Verschattung von der PV-Anlage, dann produziert sie mal weniger oder es kommt mal eine Wolke, dann schwankt auch die Produktion. Und genau das Gleiche habe ich auch im Haushalt. Wenn ich jetzt irgendein Gerät anschalte, sei es den Backofen, sei es den Föhn zum Haare trocknen oder die Wärmepumpe zum Warmwasser produzieren oder zum Heizen, dann schwankt mein Hausverbrauch auch. Und das kann zum einen die PV-Anlage ausgleichen, aber der überschüssige Strom, den ich sozusagen dann in das Stromnetz einspeise, der verändert sich dann auch ganz dynamisch. Und was ich machen will, jetzt als Beispiel von einem Elektroauto, ich will möglichst viel von dem selbstproduzierten Strom in mein Auto reinladen. So stelle ich halt einmal sicher, dass ich günstig fahre und CO2-neutral. Und damit brauche ich ein System, was darauf immer reagiert und letztendlich erkennt, okay, ich habe jetzt zum Beispiel noch 2000 Watt, die ich jetzt gerade ins Netz einspeise. Jetzt lade ich das E-Auto mit den 2000 Watt. Jetzt verändert sich die Einspeisung, wo jetzt vielleicht die Wolke gerade weggezogen ist und ich speise jetzt 3000 Watt ein. Dann sollte das Auto darauf reagieren und der Ladevorgang und dann mit 3000 Watt das Auto laden. Und so benötigt halt eine Lösung, die halt immer wieder sich ausbalanciert und den überschüssigen Strom nutzt. Und vielleicht auch, um das nochmal so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, wenn ich jetzt den Strom von der eigenen PV-Anlage nutze, da liege ich ungefähr zwischen 5 bis 10 Cent an Stromkosten, die ich damit habe, pro Kilowattstunde. Wenn ich den Strom aus dem Netz bezahle, liege ich aktuell irgendwo zwischen 27 und 35 Cent pro Kilowattstunde. Und die Differenz, die kann ich mir sparen und die macht das Fahren dann auch mit einem Elektroauto sehr wirtschaftlich. Genau. Und da liegt erstmal der große Nutzen für eine Lösung, wie dies Clever PV anbietet. Das andere, wo wir uns halt auch noch abheben, ist, dass wir das mit der bestehenden Hardware lösen können. Man muss nicht für Clever PV nochmal ein zusätzliches Steuergerät kaufen, irgendeinen Controller, der fest im Zählerschrank installiert wird. Die Kosten sind meistens irgendwo zwischen 500 und 1000 Euro für so eine Hardware, die es dafür benötigt, sondern wir nutzen die bestehenden Internetverbindungen von den Geräten. Die Wallbox hat eine Internetverbindung, der Wechselrichter hat eine Internetverbindung. Wir können die Daten darüber auslesen und auch darüber steuern. Das heißt, diese ganze Investition spart sich der Kunde und kann sozusagen auch die Komponenten so kombinieren, dass sie halt auch, ich sag jetzt mal, günstige Systeme einsetzen kann. Es ist nicht immer so, dass die Wallbox von einem Hersteller XY, sage ich jetzt mal, dann unbedingt günstig ist, sondern oft verkaufen die Speicherhersteller relativ teure Ladestationen, die meist weit über 1000 Euro kosten, zu ihren Batteriespeichern als kompatibel hinzu. Die muss ich auch nochmal zusätzlich bezahlen gegenüber, ich sag jetzt mal, einer Standalone-Wallbox, die es vielleicht schon für 500 bis 700 Euro zu kaufen gibt. Das sind auch nochmal Einsparungen, die man generieren kann durch so eine Lösung von Clever PV, indem man halt einfach auf verschiedene Hersteller setzt.
Ich habe ein bisschen hier alles im Haushalt und von verschiedenen Herstellern, also Batterie, andere Hersteller Wechselrichter, andere Hersteller Wallbox und auch noch eine Wärmepumpe. So, jetzt frage ich mich natürlich, was mache ich jetzt in Zukunft, weil ich kann es gerade, die Wärmepumpe, die hat einen Web-Interface, gibt keine API, die ist auch ein deutsches Fabrikat und ich habe so den Eindruck, dass es da bei den Herstellern dann wenig Interesse gibt, wenn das Gerät an sich mal verkauft ist, dort an der Software nachzuarbeiten. Wie schätzt du das ein? Was kann da in Zukunft passieren? Muss ich irgendwie auf eine neue Wärmepumpe umsteigen oder ist es dann möglich, dass man die irgendwie noch anbindet über andere Verfahren oder dass die Hersteller dort noch nachziehen müssen vielleicht auch?
Ja, also das ist, sag ich mal, ein klassisches Phänomen bei Hardwarelösungen, dass man die meistens einmal verkauft und damit muss man seine ganzen Kosten decken. Und die Hardwarehersteller, die sind jetzt nicht so dran interessiert, in bestehende Produkte immer wieder neue Features reinzubauen oder neue Softwarelösungen. Sonst verkaufen sie ja keine Neugeräte. Also das ist einfach so. Das liegt auch in der Natur der Dinge, dass auch, sag ich mal, die Technologien sich weiterentwickeln, Mikroprozessoren schneller werden. Deswegen ist es oft auch nicht möglich, alte Systeme dann nachzurüsten. Manchmal gibt es noch so Retrofit-Systeme, wo man dann zum Beispiel noch eine zusätzliche Platine für eine Vernetzung oder so mit dazu kaufen kann für eine ältere Wärmepumpe, aber das ist jetzt auch nicht die Regel. Was es aber gibt für Wärmepumpen speziell, da gibt es diese SG-Ready-Eingänge. Mhm. Ich denke, so in den letzten 10 Jahren hat das eigentlich fast jede Wärmepumpe verbaut bekommen. Die SG-Ready-Eingänge sind einmal dazu da, den Betrieb der Wärmepumpe zu sperren aus Netzbetreibersicht. Wenn er sagt, okay, mein Netz ist ausgelastet, zum Beispiel frühmorgens oder abends, dann kann er die Wärmepumpe sperren für den Betrieb. Ging früher klassisch über einen Rundsteuerempfänger, jetzt in Zukunft über die Steuerbox. Und auf der anderen Seite gibt es dann noch Eingänge, wo ich dann auch einen erhöhten Betrieb fahren kann. Das heißt, wie ein Lichtschalter muss man sich das vorstellen. Man schaltet ein Relais. Die Wärmepumpe erkennt das dann an ihrem digitalen Eingang. Das Relais oder der Schalteingang ist geschlossen und jetzt weiß ich, jetzt kann ich die Temperatur erhöhen, weil gerade zum Beispiel viel Sonne vorhanden ist oder der Strompreis an der Börse günstig ist, produziert dann zusätzlich warmes Wasser in den sonnigen und günstigen Zeiten, was ich dann später über die Nacht in den Abendstunden dann verbrauchen kann.
Mhm. Und diese Steuerbox, die jetzt, die habe ich ja jetzt gerade nicht. Also die Wärmepumpe hat auch SG-Ready. Wird es da irgendwas geben von euch oder von einem anderen Hersteller? Oder gibt es da was Open Source, wo ich mir bauen kann auf einen Raspberry drauf und dann binde ich das an Clever PV an?
Genau, also da haben wir schon sehr viele Anlagen implementiert. Wir nutzen dazu Relais von Shelly. Also Shelly ist ein Hersteller von Smart Home Produkten. Da haben wir mehrere 10.000 Geräte bei uns schon integriert. Damit kann ich zum Beispiel elektrische Verbraucher schalten, Lampen, Ladegeräte, was auch immer, Geschirrspüler, Heizstäbe, was einem so einfällt. Und ich kann auch damit einen SG-Ready-Eingang von der Wärmepumpe schalten. Da haben wir auch Anleitungen dazu, findet man bei uns im Hilfebereich, wie man das macht. Kann man letztendlich auch selber verdrahten. Oft muss man halt schauen, welche Spannungen da anliegen. Natürlich, wenn es 230 Volt sind, dann darf man da selber nicht mit dran. Und man muss natürlich auch gucken, in der Elektronik von der Wärmepumpe, was ist da zu beachten. Da ist halt immer am besten nochmal den Heizungsbauer mit dazu zu nehmen.
Okay. Ja, ein Feature, was ihr noch habt, ist das Thema dynamische Preissteuerung. Hast du jetzt, glaube ich, noch nicht so richtig angesprochen. Da geht es ja darum, dass ich dann auch dynamische Stromtarife nutzen kann, um mein Auto zu laden in Zeiten, wenn auch zum Beispiel vielleicht nachts mal der Strom billig ist, kann ja auch passieren. Das ist ja auch noch ein wichtiges Feature jetzt von eurer App. Was gibt's da? Wie viele Tarife gibt es da aktuell? Partnert ihr da auch oder gibt es in Zukunft einen eigenen von euch?
Genau, also wir partnern da auch. Wir haben jetzt nicht den Plan, einen eigenen Tarif rauszubringen, weil es halt einfach, ich sag jetzt mal, die Anbieter, die sich darauf spezialisieren, die können die günstigsten Tarife anbieten. Und auch wenn man das jetzt irgendwo einkauft als, ich nenne es jetzt mal auch White-Label-Produkt von einem Stromanbieter, dann ist es letztendlich immer so, dass der Kunde bei uns mehr bezahlen würde, als wie wenn er es bei dem Anbieter direkt kauft. Deswegen haben wir darauf verzichtet und arbeiten dann mit verschiedenen Stromanbietern zusammen. Es ist aber so, dieser dynamische Strompreis, der kommt ja von der Börse, von der EPEX. Dort wird der gehandelt an der Leipziger Strombörse. Und da bekommen wir den Strompreis auch her. Und der Kunde kann dann seine individuellen Aufschläge, die er in seiner Region hat, einfach bei uns eingeben. Also das findet man einfach auf der Abrechnung von seinem Stromanbieter. Sieht man zum einen, okay, was habe ich pro Cent pro Kilowattstunde für den Strom bezahlt, also für den reinen Strom, und was habe ich dann noch zusätzlich an Aufschlägen, Vertriebsgebühr, Netznutzungsentgelte, sonstige Stromsteuern, Umlagen auch nochmal bezahlt, und diesen Betrag kann er bei uns eingeben, beziehungsweise wir können das sogar auch über die Postleitzahl vom Nutzer ermitteln, und damit können wir sozusagen jeden dynamischen Tarif bei uns in Clever PV abbilden.
Okay, und das ist ja wahrscheinlich schon auch der Game Changer, das Ganze dann, wenn das mal alles integriert läuft. Für mich als Kunde kann ich ja am Ende richtig Geld sparen. Ich kaufe Strom dynamisch ein, wenn er billig ist, lade damit mein Auto, meine Hausbatterie, mache die Waschmaschine an, den Trockner, wenn der Strom dann billig ist. Da seht ihr euch da schon als Software-Drehscheibe dann in Zukunft, die dann eben im Vergleich zu jetzt Wettbewerbern dann herstellerneutral unterwegs ist? Also ist das Ziel von euch, da dann möglichst viel Geräte anzubinden und eine Variabilität zu bieten?
Genau, also wir haben, sag ich mal, in der Richtung mehrere Ziele. Das eine ist natürlich, immer mehr Geräte anzubinden, damit wir halt auch einfach viele Nutzer erreichen können, die halt ihre Geräte smart verwenden. Bei den dynamischen Stromtarifen ist halt noch ein Vorteil, der sich ergibt, dass es in den meisten Fällen zumindest so ist, wenn der Strom günstig ist, sind auch sehr viele regenerative Energien im Netz. Und das ist das Ziel von uns, dass möglichst viele Menschen regenerativen Strom nutzen und zu Zeiten, wo der Strom fossil produziert wird, möglichst ihren Verbrauch reduzieren. Und da hilft dann halt so eine intelligente Steuerung auch nach dem dynamischen Strompreis. Wir bieten das sogar an für Kunden ohne dynamischen Strompreis, steuern wir trotzdem nach den Strompreisen an der Börse, um halt somit sicherzustellen, dass die Kunden halt dadurch auch mehr regenerativen Strom aus dem Netz verwenden. Genau, das sind, sag ich mal, auf der Seite die Ziele. Die andere Seite ist halt einfach eine direktere Anbindung auch an die Energieversorger. Da haben wir zum Beispiel schon Integrationen mit Rabot Energy und NVRM. Das heißt, wir haben auch eine direkte Verbindung zu dem Backend von dem Energieversorger. Und wer sich so ein bisschen mit dem Thema Energiebeschaffung schon auseinandergesetzt hat, der weiß, der Strom, der wird zwar in den Day-Ahead-Preiskurven, das ist das, was man so im Internet als Börsenstrompreis sieht, verrechnet, aber tatsächlich findet der Handel des Stroms in 15-Minuten-Intervall Echtzeit sozusagen jetzt aktuell statt. Und da gibt es dann einfach nochmal Möglichkeiten für die Energieversorger und dann halt aber letztendlich auch für den Kunden, sag ich mal, Fehler, die sie gemacht haben bei der Beschaffung, Tag zuvor nochmal auszugleichen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel zu viel Strom gekauft habe, der jetzt gar nicht benötigt wird, dann hätte man über so eine direkte Anbindung an den Energieversorger mit uns die Möglichkeit, den Strom halt jetzt auch zu verbrauchen. Und damit müsste halt der Energieversorger, der sich vielleicht verspekuliert hat, dann nicht die hohen Kosten in Kauf nehmen, wenn er den Strom vielleicht dann jetzt zu einem sehr günstigen Preis irgendwie aktuell wieder weiterverkaufen muss, sondern kann das dann für die eigenen Kunden nutzen. Und damit wird sich in Zukunft, das ist so diese Flexibilität, von der halt auch viel gesprochen wird, nochmal zusätzlich Geld verdienen für den Kunden, für den Energieversorger. Und da liegt dann letztendlich auch der Schlüssel da dran, dass man dann auch verschiedenste Systeme bei sich angebunden hat und dann nicht proprietär irgendwo unterwegs ist, dass das nur mit dem eigenen Stromtarif funktioniert, sondern dass ich verschiedenste Dinge zusammenbringe, Stromanbieter, Gerätehersteller und den Kunden.
Okay. Du hast das Thema Pricing ja schon vorhin angesprochen. Mir ist aufgefallen, also ja, erste Frage erstmal, ihr habt ja heute immer noch den Free-Account. Ist es einfach, um die Leute, die neugierig sind, damit die es nutzen können? Weil es häufig bei so klassischen SaaS-Angeboten ist es mittlerweile, oder beobachte ich es viel jetzt auch hier im Podcast, dass die Leute keine Free-Accounts mehr anbieten, weil sobald der Kunde mal ein Support-Ticket aufmacht, habe ich Minus mit dem gemacht sozusagen. Wie ist es bei euch oder funktioniert das Onboarding so einfach, dass die Free-Accounts euch keinen Aufwand machen und daher eine gute Kundenakquise-Methode sind?
Also wir wollen die Hürden so niedrig machen, wie es nur geht. Und deswegen bieten wir auch den Free-Account an. Das Thema Support ist natürlich schon eins, was uns belastet, muss man auch ehrlich sagen. Und wir versuchen aber da permanent einfach zu lernen von Kunden, die sich bei uns melden, weil sie irgendwie nicht zurechtkommen. Dann passen wir halt unsere Prozesse an, verbessern unsere App, damit das immer selbsterklärender ist. Von daher ist uns das Feedback halt auch enorm wichtig, was wir von den Kunden bekommen und versuchen damit halt den Supportaufwand auch immer weiter zu verringern. Und es ist tatsächlich so, dass jetzt die kostenlosen Nutzer jetzt nicht überproportional viel Supportaufwand bei uns verursachen. Wir kategorisieren das ein bisschen ein. Wir sehen, wenn ein Nutzer zahlt, dann hat er halt einfach einen priorisierten Support gegenüber einem Kunde, der jetzt aktuell noch nichts zahlt.
Okay. Und da gibt's den Starter und den Clever-Account. Der Starter kostet 5 €, der andere 8 € im Monat. Und dann wird's deutlich günstiger, wenn ich 12, 24, 36 Monate mache. So, das sieht für mich jetzt auf den ersten Blick erstmal kompliziert aus. Weil entweder hast du bei typischen SaaS-Modell 12 Monate oder monatliches Payment. Warum? Also gab es Feedback von euren Kunden, dass ihr eben auch so 3-Jahres-Bindung anbietet? Oder ist das so für ein SaaS-Modell jetzt eher oder Subscription-Modell eher untypisch?
Ja, das kommt halt vielleicht so ein bisschen natürlich aus dem Bootstrapping heraus. Da ist halt einfach, ich sage jetzt mal, Cash is King. Alles, was wir jetzt schon einnehmen, hilft uns halt, das Produkt schneller zu entwickeln. Und die Kunden, die haben ja eine PV-Anlage und
die geht nicht weg.
Die geht nicht weg. Und damit sind sie natürlich interessiert, möglichst lange sich auch die Preise zu sichern. Und deswegen haben wir das angeboten, nachdem wir diese Einmalzahlung gestrichen haben, dass wir sozusagen hier immer noch eine Option offen halten für eine längere Absicherung der Tarife.
Okay. Auf der Webseite habe ich auch gesehen, es gibt da nennt ihr 23% Kostenersparnis. Das ist ja dann auch schon so, da geht ja dann eure Subscription-Fee bei der Ersparnis in der Regel unter für jemanden, der eine Wärmepumpe hat oder ein E-Auto fährt. Der hat ja, ja, braucht ja deutlich mehr Strom wie so der typische Haushalt. Dann ist es ja eigentlich ein No-Brainer. Muss man das nicht noch mehr in den Vordergrund stellen so? Oder ist jetzt Ersparnis nicht sogar dann noch höher bei manchen?
Ja, genau. Also die Ersparnis, die wir jetzt ausrechnen, das ist natürlich für die Kunden, die jetzt der Clever PV hauptsächlich verwenden, für die sich das dann halt auch lohnt. Und die haben halt einen relativ hohen Stromverbrauch. Das sieht man da, glaube ich, auch im Kleingedruckten unten drunter. Das liegt irgendwo bei 7000 Kilowattstunden. Und für die ist es natürlich ein No-Brainer. Die interessiert das jetzt auch nicht, ob das jetzt 5 € oder 7 € oder 10 € im Monat kostet. Aber es gibt natürlich auch diese, nennt es jetzt mal Glockenkurve, wer die kennt. Es gibt halt viele Menschen so im Bereich von 3.000 bis 4.000 Kilowattstunden Stromverbrauch, die jetzt vielleicht auch noch kein E-Auto haben oder noch keine Wärmepumpe und keine steuerbaren Verbraucher. Und für die ist natürlich die Einsparung dann nicht ganz so hoch. Aber die sich jetzt bei Clever PV registrieren, sind erstmal die auch entsprechend höhere Stromverbräuche haben und dann natürlich auch so eine hohe Einsparung generieren können.
Ja, verstehe. Wo steckt jetzt an eurer Seite die meiste Komplexität drin? In der Anbindung der ja großen Varianz an Wallboxen, PV-Anlagen und Wechselrichter und was es sonst noch so alles gibt? Oder ist es eher sowas wie Weiterentwicklung und die schiere Menge an den Daten, die ihr vorhalten müsst? Weil wenn ich jetzt hier mal anschaue, was ich an Daten wahrscheinlich produziere und ihr habt hier 50.000 PV-Anlagen, Minuten- oder stundenweise aktuelle Produktions- und Verbrauchsdaten, kommt ja auch was zusammen. Also wo ist da die größte Komplexität?
Also die größte Komplexität liegt wirklich in der Systemarchitektur, also ein System so zu bauen, was halt komplett über die Cloud die Verbraucher steuert in Echtzeit. Da sind die größten Herausforderungen. Das ist auch das, was man jetzt sozusagen nicht einfach irgendwie nachbauen kann. Die Integration zu den Herstellern, muss man sagen, ist halt viel Fleißarbeit. Haben wir uns halt ein System zurechtgelegt, dass wir das sozusagen bei uns intern einheitlich verarbeiten, da halt die ganzen Adapter gebaut zu den Herstellern. Die müssen wir auch natürlich maintain, wenn sich da was verändert. Aber die Hersteller haben da auch oft nicht so ein großes Interesse, da ständig was zu ändern. Also ist da der Aufwand nicht so groß. Aber es sind halt auch einfach viele Hersteller, die wir jetzt noch auch in der Roadmap haben und hinzufügen wollen. Da steckt viel Arbeit drin, aber keine hohe Komplexität, sage ich jetzt mal. Und das nächste sind dann halt die Steuerungsalgorithmen. Wir steuern ja mittlerweile auch Batteriespeicher. Das heißt, wir laden den Batteriespeicher auch aus dem Netz, wenn die Börsenstrompreise günstig sind. Wir erstellen eine PV-Prognose für den Haushalt. Wir erstellen eine Verbrauchsprognose für den Haushalt, jede Stunde neu. Und da liegen dann auch schon die Herausforderungen, das dann halt auch simultan für so viele Anlagen zu machen und dann halt die Berechnung durchzuführen und das halt alles in Echtzeit dann auch zu steuern.
Vom Technologie-Stack her läuft es aktuell auch noch bei Azure und ihr habt dort einfach jetzt ja verschiedene Technologien genutzt, um die Themen, die du jetzt genannt hast, dann sowas wie Forecast-Berechnung und sowas zu lösen?
Genau, also für den Forecast, da nutzen wir von Microsoft, das nennt sich Azure ML, Azure Machine Learning. Das ist so ein KI-Modul, wo wir dann echte Anlagendaten mit Wetterdaten und so weiter angereichert haben und darüber ein Modell generiert haben, was wir halt nutzen für die Prognose. Das muss halt auch ständig optimiert werden. Das heißt, wir sammeln halt weiterhin Daten, nutzen die dann weiterhin auch, um unser KI-Modell dann weiter zu trainieren und die Prognose dann immer besser zu machen. Und ja, für die ganzen anderen Themen nutzen wir auch alles Microsoft-Services.
Okay. Aber aus dem Startup-Programm seid ihr inzwischen rausgewachsen, wahrscheinlich.
Ja, genau. Also das ging 3 Jahre und wir sind jetzt seit Dezember oder Januar diesen Jahres sind wir jetzt dann Selbstzahler.
Und die Rechnung ist aber noch okay soweit. Oder weil ihr wird ja jetzt, je nachdem, was man eben dann für Dienste nutzt, ja bei den Datenmengen, da wird ja schon was zusammenkommen.
Ja, wir legen halt schon immer Wert auf Kosteneffizienz. Mhm. Das ist jetzt sozusagen, was die Kosten anbelangt, so fast ein Mitarbeiter, was uns der Microsoft-Service kostet.
Okay, aber es geht noch. Also hätte ich jetzt fast sogar schon mehr erwartet, ehrlicherweise. Von daher, was du beschrieben hast, muss man immer ein Stück weit aufpassen. Mit der Datenmenge wird es ja dann auch manchmal, hört es irgendwann auf, linear teurer zu werden, sondern es wird dann irgendwann, ja.
Also wir monitoren das ziemlich und das ist ja das, was uns auch ausmacht, was ich auch als einen Punkt nochmal beschrieben hatte. Da steckt halt die größte Komplexität drin und wir haben auch schon Partnern von uns geholfen, ihre Infrastruktur wieder fit zu bekommen, die halt genau in solche Probleme gelaufen sind, dass halt die Datenbanken einfach nicht mehr die Menge an Daten verarbeiten konnten und so weiter. Und da denke ich, haben wir ganz gute Lösungen aufgebaut, die nicht kostentechnisch skalieren.
Explodiert,
also linear ist schon schlecht. Exponentiell geht gar nicht, sondern es muss eigentlich eher so sein, dass die Kosten nicht mit steigenden Nutzern steigen. Ja.
Ja, nicht so mitsteigen, okay. Okay,
genau.
Wie sieht es auf der App aus? Ich finde, die App finde ich schön. Also ist auch deutlich jetzt schöner wie von den beiden Hersteller, die ich jetzt habe. Also von der Batterie und vom Wechselrichter kriege ich ja so, also gibt es auch so eine App, aber ist bei euch deutlich schöner visualisiert. Seid ihr dort auf nativer Technologie unterwegs? Ist es so mit Frameworks wie jetzt Flutter dann für Android und iOS oder was macht ihr da?
Genau, wir nutzen dafür Flutter. Da bin ich jetzt natürlich nicht der Experte.
Ja,
da macht der Benny viel, aber die sind dann nativ für Android und iOS. Aber wir schreiben es halt alles in Flutter.
Okay. Ja, interessant auf jeden Fall.
Genau. Ja, wir haben uns da auch sehr viel Mühe gegeben für die App und geben uns das halt auch weiterhin. Das ist ja das, was der Kunde auch jeden Tag bedient und das muss halt Spaß machen, die App auch zu nutzen. Und wie ich es vorhin vielleicht schon mal ein bisschen anklingen habe, Hardwarehersteller, die legen halt mehr Wert auf ihre Hardware, weniger jetzt dann auf die App, weil damit ist dann im Nachhinein auch nicht viel Geld verdient. Und für uns ist halt eher schon wichtig, dass die Kunden da auch sich in der App wohlfühlen, die gut
eine schöne Experience haben. Ja.
Genau. Und die Kunden, muss man auch sagen, die wir haben, die sind ja tendenziell auch einen Ticken älter als du und ich. Die meisten, die E-Auto fahren und PV-Anlage sich installieren, sind eher 50 plus. Wir haben auch viele, die über 60 sind oder über 70. Und die brauchen halt eine Benutzeroberfläche, die halt große Zahlen hat, leicht zu bedienen ist, nicht so viel Komplexität mit sich bringt. Und da liegen so für uns immer die Herausforderungen zwischen denen, der ich will alles einstellen und alles irgendwie wattgenau wissen, zu dem ja, ich brauche eigentlich nur einen Knopf, wo ich drauf drücke, an, aus und dann funktioniert der Rest von allein.
Das überrascht mich jetzt also mit dem Alter. Ich hätte jetzt gedacht, dass es so unser Alter ist, die sich da viel mit beschäftigen und nicht dann die Generation 50 plus, aber sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Was hat es für einen Einfluss auf euer Marketing? Also wie jetzt seid ihr ja dort schon in einem Segment unterwegs, wo auch sehr viele Firmen sind, die diverse VC, also Venture Capital Funding Runden eingesammelt haben, die im Marketing und auch im PR-Bereich sehr laut sind, sage ich mal. Wie könnt ihr dort Neukunden gewinnen, wie geht ihr da vor? Jetzt sind wir hier in einem Podcast, da gibt es vielleicht auch der ein oder andere Kunde da draußen, aber ist es eher so ein SEO-SEA-Game? Ist es mehr so Community-Weiterempfehlung? Macht ihr Werbung in den App-Stores und da kommen die Kunden her? Oder wo sind die typischen Akquise-Kanäle?
Also wir legen im Moment das stärkste Wachstum auf die White-Label-Lösung, das heißt B2B-Bereich und auf sozusagen die White-Label-Partner als Multiplikatoren, muss man ehrlich sagen. Wir haben uns halt überlegt, okay, wie bauen wir das Unternehmen weiter auf? Da gab es sozusagen, nachdem das erste Jahr rum war, so zwei Entscheidungswege. Tatsächlich dann Venture Capital einsammeln, die eigene Marke immer versuchen größer zu machen, natürlich dann mit viel Marketingbudget oder in Partnerschaften und Kooperationen wachsen mit etablierten Anbietern auf dem Markt. Und wir haben uns halt für den Weg entschieden, das mit etablierten Anbietern zu machen. Nicht da nochmal ein zusätzliches Konkurrenzprodukt zu schaffen, sondern eigentlich ein Enabler für Firmen zu sein, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, so ein eigenes Energiemanagementsystem zu entwickeln oder auf den Markt zu bringen, sondern dass wir die dabei unterstützen mit unserem Know-how und ja auch mit der Customer Experience, die wir halt bieten können, das sozusagen an ihre Kunden weiterzutragen. Und das sind letztendlich unsere Multiplikatoren, was die Endkunden betrifft. Und im B2B-Bereich ist halt schon viel über LinkedIn, muss man ehrlich sagen. Da macht der Willi sehr viel Marketing über das Netzwerk, was wir da auch aufgebaut haben. Und ja, auch wiederum viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Die Energieversorger sind zum Beispiel auch sehr stark untereinander vernetzt, stehen aber auch wenig in Konkurrenz, wenn man sich regionale Versorger anschaut, Stadtwerke zum Beispiel, die dann halt für ihre Kunden vor Ort auch Lösungen anbieten wollen.
Hm. Und die White-Label-Themen, wie machst du das? Also wie kommst du da an Neukunden? Ist es so klassisch Kaltakquise schon und man muss die anrufen? Geht es über Messen, über Fachzeitschriften? Wie macht man das?
Genau, also wir haben natürlich einfach über, sag ich mal, Kontakte bei Messen zum Beispiel, aber auch über Benchmarks, die die Versorger selber durchführen. Da gibt es auch Zusammenschlüsse von Versorgern. Zum Beispiel ist das die TÜGA. Da sind über 100 Energieversorger gemeinschaftlich organisiert, die dann halt Ausschreibungen machen zu einem Energiemanagementsystem, wo wir uns dann halt mit beworben haben und halt auch ausgewählt wurden. Und so muss man da halt immer ein bisschen Augen und Ohren offen halten, wenn es halt Ausschreibungen gibt. Also da geht es wirklich sehr viel über solche Ausschreibungskanäle, dass wir dort mit in die Ausschreibungen reinkommen, unser Produkt anbieten, vorstellen können. So ähnlich war es auch für die Stadtwerke Iserlohn, das hat sie auch schon angesprochen. Mhm. Da gibt es auch ja ein Konsortium, wo sich mehrere Energieversorger zusammengetan haben, um so eine ja Prosumer-Plattform aufzubauen, wo wir Teil davon sind.
Ich habe gesehen, es gibt auch eine Affiliate-Möglichkeit. Da könnte ich jetzt quasi im Podcast dann mit einem Affiliate-Code auf euch verlinken und würde was für bekommen. Aber ist das eigentliche Ziel dann der Solateur, der euch weiterempfiehlt? Und passiert es dann in der Praxis dann auch? Also ist es noch so der Einstieg zu White Label sozusagen?
Genau, also wir haben drei Modelle. Wir haben einmal das Referral-Modell. Das ist halt einfach klassisch, so wie du sagst. Du hast jetzt irgendwo einen Internet-Social-Media-Kanal und würdest halt pro Kunden, der halt bei uns einen Abschluss macht, dann auch eine gewisse Rückvergütung bekommen. Das ist dann halt abhängig, ob er jetzt einen Monatsvertrag oder einen Dreijahresvertrag abschließt bei uns. Das wäre die eine Möglichkeit. Damit haben wir gestartet sozusagen mit Online-Shops, mit Webseiten, die uns damit aufgenommen haben. Der zweite Kanal ist dann ein Coupon-Modell. Das heißt, der PV-Installateur, der kann mit seiner PV-Anlage, die er an Kunden verkauft, direkt auch eine Clever-PV-Lizenz mitverkaufen. Das geht dann sogar bis zu 5 Jahren, die der Kunde dann schon im Voraus mitbezahlt. Und der Installateur, der hat dann bei uns einen Installateurszugang, kann dann die Kunden darüber einladen und wir verrechnen das dann direkt mit dem Installateur und gar nicht mit dem Endkunden. Und der hat dann nochmal rabattierte Preise. Da haben wir jetzt mittlerweile über 300 Installateure, die Clever PV dann mit anbieten.
Okay. Ja, auch schon ein schöner Multiplikator auf jeden Fall dann.
Genau. Und solche Dinge wollen wir natürlich auch in Zukunft ausbauen, dass wir dann noch mehr Mehrwerte schaffen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass der Installateur dann auch in der App ein eigenes Banner mit eigenen Inhalten platzieren kann für seine Kunden.
Okay.
Solche Sachen bieten wir noch zusätzlich dann mit an.
Und hat der Installateur dann auch ein Backend, wo er dann alle seine Anlagen sehen kann und dann auch Support leisten kann, wenn es da eine Frage gibt?
Das haben wir jetzt noch nicht, ist aber in Planung. Ist natürlich, man muss immer die Sachen priorisieren. Was bringt ein wie viel? Den Support machen wir ja letztendlich für die Kunden. Und wir sehen da aber schon eine Need und eine große Nachfrage auch von der Installateursseite, da drauf zu schauen. Und das werden wir dann auch ja, in nächster Zeit entwickeln. Will mich jetzt nicht genau aufs Datum festlegen.
Ja, verstehe ich. Ja, du hast kurz angesprochen, diese Weiche, wo ihr euch überlegt habt, mit Venture Capital aufnehmen oder weiterhin bootstrappen. Wie habt ihr das mit euch ausgemacht? Gab es Angebote, die schon auf dem Tisch waren? Ich kann mir ja vorstellen, dass da auch schon ja Investoren, auch Private Equity, die Fühler ausstrecken. Und wenn man sich anschaut, was jetzt ein Enpal oder ein 1,5 Grad, was die geraced haben, dass man auch schon schaut, wer ist denn eigentlich noch in dem Bereich unterwegs und können wir denen helfen, dass sie größer werden? Hat sich da jemand mal gemeldet? Ist das bei euch auf dem Tisch gelandet?
Also wir haben regelmäßig Kontakt zu Investoren, die sich bei uns melden, mit denen wir uns austauschen, wo wir auch schon auch wirklich in konkreten Gesprächen waren. Und das gab es eigentlich zu jeder Zeit, weil wir uns die Tür natürlich auch immer offen halten wollen, auch mit Investoren zusammenzuarbeiten. Und ich sage jetzt mal Anbieter natürlich wie 1,5 oder Enpal, wie du es erwähnt hast, die haben ja nochmal ein ganz anderes Geschäftsmodell. Ja. Da liegt natürlich auch das Geschäft stark auf der Installation, PV-Anlage, Wärmepumpe, Ladestation. Also es ist wirklich sehr installationslastig. Natürlich haben die noch Produkte darüber hinaus als Energiemanagement, die sie ja zum Teil halt auch als White-Label-Lösung dann von Anbietern auf dem Markt einkaufen und die dann halt auch White-Labeln als ihr Produkt, vielleicht natürlich auch nochmal mit eigenen Intelligenzen hinten drauf. Aber es ist halt dann einfach meistens nur für ihre eigenen Kunden, wo sie die Hardware selber installiert haben. Und wir gehen da einen viel breiteren Markt an. Wir gehen halt alle die an, die nicht so eine proprietäre Lösung gekauft haben.
Mhm. Das heißt, die ist dann vielleicht auch zukunftssicherer bei euch, je nachdem, wie man es dann sieht. Also weil man eben auch flexibler andere Hersteller anbinden kann.
Genau, genau. Mhm. Also auch Kunden, die jetzt schon eine Lösung von Hersteller XY, Anbieter XY haben, haben halt auch die Möglichkeit, in Zukunft in der Lösung von Clever PV zu wechseln. Mhm. Das gibt's, das haben wir jetzt auch schon jetzt mal Anbietern von Solaranlagen, die jetzt insolvent gegangen sind oder die Geschäft reduziert haben oder sich von dem Privatmarkt getrennt haben, die dann zum Beispiel auch Kunden dann zu Clever PV umgezogen haben. Das gibt's auch und das zeigt halt, wie viel Potenzial auch unsere Lösung hat.
Hm. Ja, also das ist ja so, mag jetzt weiß nicht, ob der Vergleich so passend ist, aber ich habe mein Haus mit KNX automatisiert. Haben damals auch Leute gesagt, naja, du musst ABC machen, also irgendeinen Hersteller, der seinen eigenen Standard hat. Und wenn man sich KNX anschaut, ist schon so alt, aber es machen halt auch so viele Firmen und du kannst da mal kurz was austauschen. Das ist halt der Layer dazwischen, was da dann drüber läuft, ist im Ende egal, aber es wird es auch in 10 Jahren noch geben, habe ich mir gedacht. Ne? Und so ein bisschen ist es ja bei euch dann auch, ihr seid dann so eine Art Betriebssystem dafür. Und welche Komponenten im Spiel sind, ist euch dann egal. Sondern auch wenn ich eine Komponente austausche, kann ich weiterhin Clever PV nutzen, sozusagen.
Genau, genau. Ja. Das ist die Idee. Und wir versuchen natürlich auch möglichst uns an Standards zu orientieren. Zum Beispiel für die Kommunikation von den Wallboxen. Die haben das relativ gut hinbekommen. Die haben diesen OCPP-Standard. Einfach, weil Ladevorgänge auch öffentlich abgerechnet werden, brauchen die halt einen einheitlichen Standard, dass halt sich eine Wallbox mit verschiedenen Backends verbinden kann. Da haben wir auch unser eigenes OCPP-Backend. Das heißt, so auf der Ladestationsseite funktioniert das sehr gut. Was die anderen Assets angeht, jetzt im Haushalt ist es halt schwieriger. Natürlich jeder Autohersteller hat zum Beispiel seine eigene Anbindung. Jeder Wechselrichterhersteller hat seine eigene Anbindung. Da ist es für uns halt wichtig, dass wir da im engen Austausch mit den Herstellern sind und schauen, wie können wir uns da gemeinsam immer weiterentwickeln.
Jetzt sind wir kurz wieder abgeschwiffen von dem Investoren-Vor- und Nachteilen. So, warum habt ihr es bisher nicht gemacht? Also, du hast gesagt, ihr seid schon in Gesprächen gewesen. Da wird es ja Gründe gegeben haben, weshalb ihr gesagt habt, wir waren weiterhin unser bisheriges Modell. Was war da eure Motivation?
Ja gut, wir haben halt, zum einen hat das Geld halt immer gereicht, um die Mitarbeiter zu bezahlen.
Mhm.
Und zum anderen, ja, ist es tatsächlich so, okay, man kann halt Geld aufnehmen von Investoren, aber es ist halt auch nicht unbedingt das günstigste Geld, was man bekommt. Ja? Also man muss dafür Firmenanteile abgeben. Natürlich gibt es immer die Rechnung, ja, wenn du jetzt was abgibst und dann hast du später mehr als vorher, okay. Man hat aber halt auch so ein bisschen immer die Pistole auf der Brust, okay, du musst die Firma irgendwann verkaufen. Meistens steht das Verkaufsdatum schon vorher fest, zumindest mal der Zeithorizont, weil Venture Capital, die wollen ja halt ihr Geld durch einen Exit wiederbekommen. Und das war für uns immer der Punkt, wo wir da immer schwierig zueinander gefunden haben.
Verstehe. Okay. Und hast du bisher, ja, das ist ja, du hast gesagt, das Geld hat gereicht, um die Gehälter zu bezahlen. Ich frage mich jetzt gerade so, wenn du jetzt vorher als, du hast, habe ich richtig verstanden, du warst sogar in leitender Funktion aktiv. Bist du da jetzt wieder auf dem, also seid ihr alle schon auf dem gleichen Gehaltslevel wieder angekommen oder ist euch das nicht mehr so wichtig, weil es eher die Mission ist, die im Vordergrund steht und die eigene Firma sozusagen?
Ja, genau. Also es ist uns nicht so wichtig, als dass wir dafür sozusagen einen Kredit aufnehmen würden, um, also ich nenne es jetzt einfach mal Kredit, Form von Venture Capital, um uns jetzt da deswegen höhere Löhne zu zahlen. Da investieren wir das Geld sozusagen lieber in die Firma, aber ja, also wir konnten es schon in den letzten Jahren steigern, das, was wir uns selber auszahlen können.
Okay. Ansonsten seid ihr ja ziemlich asset-light unterwegs, sage ich jetzt mal. Ist ja so ein Modell, ihr habt jetzt keine eigene Hardware oder wird sowas noch kommen? Habt ihr sowas euch mal überlegt oder wird das weiterhin so bleiben?
Ja, also wir haben uns das immer wieder überlegt und haben uns letztendlich auch gegen eigene Hardwarelösungen entschieden, weil es gibt viele gute Produkte auf dem Markt und das ist das Schöne an Partnerschaften, wenn man sich gegenseitig empfehlen kann. Es gibt, sag ich mal, 3-4 gute Wallbox-Hersteller zum Beispiel auf dem Markt. Wenn ein Kunde zu uns kommt, dann sagen wir, nimm doch eine von denen, da müssen wir jetzt nicht dann nochmal den Vertrieb von einer eigenen Lösung irgendwie ankurbeln. Im Gegensatz dazu empfehlen uns dann die Hersteller auch weiter. Und genauso machen wir das dann halt auch in anderen Bereichen und schauen halt auch natürlich, welche Hardwarelösungen können wir dann bei uns auch weiter einbinden, ohne dass wir jetzt eigene Hardwarelösungen entwickeln müssen, weil der Markt ist so breit. Ich hatte das heute erst, kam eine Anfrage von einem neuen Speicherhersteller, der jetzt Batteriespeicher mit Natrium-Ionen-Technologie baut. Gibt es halt Firmen, die spezialisieren sich darauf, wenn man jetzt vielleicht sagt, ja, ich mache jetzt meinen eigenen Batteriespeicher, bis ich den auf dem Markt habe, ist ja vielleicht schon wieder veraltet. Dann gehe ich doch lieber Kooperationen ein mit Anbietern, die immer vorne dran sind im Markt.
Die sich darauf spezialisieren und dann eben auch dranbleiben können.
Aha. Genau. Und genau diesen Vorteil können wir wiederum als Partner für Hardwarehersteller bieten, wo wir sagen, okay, wir sind die Endkunden-App, da muss er nicht investieren in die eigene App, die er dann für seine Produkte immer wieder erneuern muss, sondern wir können ihn halt mit bei uns in unsere Lösung integrieren.
Ja, beim Thema Bootstrapping ist ja, das haben wir jetzt ein paar Mal angesprochen, schon das Kapital ja auch immer so eine begrenzte Ressource. Habt ihr da mal Schwierigkeiten gehabt oder jetzt seid ihr dann zu fünft? Da gibt es ja wahrscheinlich dann verschiedene Meinungen auch, in welche Richtung man sich weiterentwickelt. Ist das, wie kriegt ihr sowas geklärt? Macht ihr das unter euch? Habt ihr jemanden, der euch dann noch mentorenseitig unterstützt?
Also wir haben das jetzt immer unter uns ausgemacht, indem wir uns halt einfach da tief in die Augen geschaut haben und gesagt haben, okay, wie geht's weiter? Wir haben ein bisschen privates Geld reingesteckt, aber jetzt nicht so viel, wo es halt mal, ich sag's jetzt mal, ein Tief gab. Gerade in der Winterzeit machen wir nicht ganz so viel Umsatz. Das sind halt einfach viele, da lohnt sich die Optimierung nicht. Die kündigen dann ihre Subscription. Aber im März, April geht's dann auch wieder los. Und da gab's mal eine Zeit, die wir überbrücken mussten. Und jetzt einfach mit den, ja, ich nenne es jetzt mal viele Mitarbeiter für unsere Verhältnisse, ist es natürlich so, hat man gewisses Kapital, was man jeden Monat aufbringen muss, um halt die Mitarbeiter zu bezahlen. Wir haben jetzt uns auch nochmal bei der Bank einen Kredit geholt, um da einfach ein bisschen atmenden Puffer zu haben, wenn es vielleicht mal einen Monat nicht ganz so gut läuft oder irgendwo eine Rechnung nicht rechtzeitig bezahlt wurde oder so von Kunden von uns wiederum, also von White Label Partnern zum Beispiel. Dann haben wir da einfach ein bisschen Spielraum.
War es ein Problem, jetzt so als kleines Unternehmen bei der Bank für sowas ein Kredit zu bekommen?
Ja, ist vorteilhaft, wenn man schon ein Haus hat, sage ich jetzt mal.
Okay, verstanden. Ja, jetzt frage ich mich immer, was muss man denn alles machen, dass man das bekommt, weil ich verstehe natürlich die Problematik, dass jetzt jemand hergeht und dann Ja gut, aber wenn ich einen dynamischen Stromtarif habe, dann kann ich doch im Winter auch profitieren, unabhängig von der PV, von eurer Lösung. Aber gut.
Ja, genau. Also es hat jetzt ja nicht jeder einen dynamischen Stromtarif, muss man dazu
sagen. Ja.
Genau, entweder fehlt es noch an der Infrastruktur, dass man halt noch keinen Smart-Meter verbaut hat. Natürlich gibt es auch Anbieter, die das mit einem Optokoppler machen, wo ich das mit meiner modernen Messeinrichtung koppeln kann. Gibt natürlich auch Anbieter, die jetzt nur einen dynamischen Tarif anbieten, jetzt zum Beispiel wie Tipper, um mal da einen bekannten Namen zu nennen. Die haben natürlich auch eine eigene Automatisierung, wo sie die Ladevorgänge vom E-Auto auch steuern können. Das müssen wir nicht schönreden, dass es das nicht gibt bei anderen. Und dann nutzen halt die Kunden natürlich die Lösung erstmal, weil die im Stromtarif
mit dabei ist.
Unser Vorteil ist halt einfach dann nochmal die Kombination mit PV, wenn der Kunde beides hat. Wenn wir sozusagen dann anfangen zu gewichten, lohnt es sich jetzt eher aus dem Netz zu laden, lohnt es sich eher von der eigenen PV zu laden. Hm. Und das ist im Winter halt meist nicht so attraktiv.
Ja, verstehe. Wo geht die Reise für euch hin? Was werdet ihr dieses Jahr bauen? Ich habe gesehen, es gibt jetzt so, oder ihr habt auf LinkedIn einen Post gehabt zum Thema Clever PV Community, dass man da sich regional auch noch vernetzen kann und gegenseitig zeigen, was man denn so produziert und wie man das nutzt. Also was werden so die nächsten Features sein, die kommen dieses Jahr? Wo freust du dich auf? Was kannst du da schon teasern?
Genau, also was jetzt für uns im Fokus steht aktuell, sind tatsächlich erstmal mehr Autohersteller. Da haben wir jetzt erstmal nur einen Autohersteller integriert, Tesla. Wollen jetzt weitere Autohersteller, jetzt wie zum Beispiel VW, das haben wir gestern mit implementiert. Also man kann jetzt auch sein VW-ID-Modell bei uns in der App anlegen und natürlich dann auch die Bandbreite vergrößern mit den verschiedensten Autoherstellern, die es gibt, um jetzt zum Beispiel auch, wenn ich jetzt keine kompatible Wallbox zum Beispiel habe, das Fahrzeug dann intelligent zu laden. Dann Wärmepumpen. Da haben wir jetzt auch den ersten Hersteller integriert. Das wollen wir zu Intersolar dann live schalten. Die ist jetzt Anfang Mai.
Ein größerer Hersteller, oder?
Wärmepumpe von Viessmann, genau.
Okay.
Und andere Hersteller wie jetzt zum Beispiel Weiland, Solvis, aus Deutschland auch, die werden dann demnächst folgen, die wir dann auch mit bei uns unterstützen. Das heißt, der Kunde kann dann auch direkt seine Wärmepumpe, vorausgesetzt, er hat halt eine Internetverbindung, dann in Clever PV einbinden und dann optimiert nach Sonne und Preis bei uns betreiben.
Okay.
Und dann für Ende Sommer planen wir dann die Integration von Haushaltsgeräten. Da haben wir eine Zusammenarbeit mit Bosch Siemens Haushaltsgeräte. Über die Home Connect App können dann die Kunden auch, die jetzt zum Beispiel auch nur in einer Mietwohnung wohnen, ihren Geschirrspüler mit einbinden und den dann steuern lassen über Clever PV. Die Möglichkeit bieten wir dann auch an. Und was für Deutschland jetzt auch ein sehr relevantes Thema ist, sind die variablen Netzentgelte. Die sind jetzt seit 1.4. auf dem Markt, bieten die Netzbetreiber an und dass wir das dann auch flächendeckend integrieren, sodass die Kunden dann neben dynamischen Strompreis nochmal dynamische Netzentgelte bei uns hinterlegen können.
Sehr cool. Da habt ihr ja viel vor auf jeden Fall. Also da sehe ich jetzt in meinem Hirn habe ich einige Checks gemacht, außer beim Wärmepumpenhersteller. Muss ich jetzt mal überlegen, wie ich das dann machen kann. Ja, ist echt sehr beeindruckend, wie ihr euch da ist. Ja, ich möchte sich als Haifischbecken bezeichnen, aber sind ja jetzt auch schon die großen lauten Player, die wir jetzt teilweise angesprochen haben, sich da zu behaupten dann als bootstrapped Unternehmen mit einem etwas offeneren Ansatz, sage ich jetzt mal, ist nicht so einfach. Chapeau dafür.
Ja, also danke erstmal dafür, ja. Natürlich hat es halt einfach auch was mit der strategischen Ausrichtung vom Unternehmen zu tun. Und wir sehen da viel Potenzial einfach in den Partnerschaften. Und das ist unsere Stärke, letztendlich mit anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten, wohingegen halt die jetzt bootstrapped arbeiten, nicht bootstrapped arbeiten, Venture Capital finanziert, halt eher Fokus auf ihre eigene Marke und auf ihre eigene Brand legen und somit einfach stärkere Konkurrenz dann halt auch einfach haben.
Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Also ich werde mir das jetzt noch mal ein bisschen genauer anschauen, auf jeden Fall. Ich bin ja auch schon Nutzer, von daher muss ich jetzt mal gucken, wie ich dann über Shelly meine Wärmepumpe da einbringen kann. Ist auf jeden Fall nochmal ein guter Hinweis. Suche ich mir auch raus und verlinke ich in den Shownotes dann auch für die, die das auch interessant ist. Vielen, vielen Dank, Danny. Ich fand es sehr interessant, auf jeden Fall auch ein bisschen in die Technik einzutauchen. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und danke dir vielmals fürs Teilen eurer Story.
Ja, danke, Andi. Danke, dass du so spannende Fragen hast, dass ich ja auch mal ein bisschen die Möglichkeit hatte, ein paar Insights mitzugeben. Ich denke, es ist für viele dann doch interessant, was wir eigentlich so machen, wo wir herkommen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde ich auch echt cool, dass ihr das dann nebenher gemacht habt erstmal. Das war mir jetzt gar nicht so klar, aber hätte ich vielleicht noch ein bisschen tiefer reinschauen müssen bei der Recherche und dann hätte ich es gefunden. Aber es ist ja auch eine coole Story und habe ich tatsächlich auch viele im Podcast, bei denen es so geht. Und fand es mit dem Lifetime-Deal noch interessant, wie ihr das gemacht habt. Also es ist ja eine coole Sache. Dann weiterhin viel Erfolg und ich warte mal, den BSH habe ich natürlich auch, kann ich dieses Jahr dann integrieren, also Bosch Siemens Haushaltsgeräte heißt, glaube ich, dann.
Genau, so geht die Reise weiter.
Ja. Ja, alles klar. Vielen Dank und viel Erfolg.
Jawohl, danke.
Ciao, ciao, ciao. Ja, und das war auch schon wieder Folge 119 von Happy Bootstrapping. Schreibt mir gern, wie es dir gefallen hat. hallo@happy-bootstrapping.de übers Kontaktformular auf der Website oder auch gern bei LinkedIn, Twitter, ja, Blue Sky oder sonst irgendwo kommentieren. Ansonsten, ja, Clever PV kannst du direkt ausprobieren, 14 Tage komplett unverbindlich. Du musst nichts hinterlegen, keine Kreditkarte, kein Konto, kein gar nichts. Einfach runterladen, anmelden und mal ausprobieren. Und mit dem Code SUNLOVERS, alles klein geschrieben, bekommst du 3 freie Monate beim Kauf eines Jahrestarifs. Ich krieg da keine Provision dafür. Kannst du einfach so machen. Jo, lass mich gern wissen, wie es dir gefallen hat. Ich finde, wie gesagt, die Visualisierung cool. Und jetzt kenne ich auch die Geschichte dazu. Und das hat mich doch sehr gefreut. Ansonsten habe ich nächste Woche in der Folge 120 die Viola Weller von V-Lays zu Gast. Da geht's um Sneaker, die mit Abfällen von der Weinproduktion mit Orangenschalen entsprechend hergestellt werden. Also so ein veganes Leder. Sie hat auch die Viola erklärt, genau wie das funktioniert. Fand ich sehr interessant. Und ja, gab's ganz viele interessante Sachen ansonsten auch im Podcast, wie zum Beispiel sowas wie ein Crowdfunding über Kickstarter, wie man sowas macht und wie sie die Produktion regelt und wie sie so Kooperationen macht, wie beispielsweise mit Trigema und Bräuninger. Nächste Woche Folge 120 mit der Viola von V-Lays. Ansonsten empfehle den Podcast gern weiter, lasst ein Like da, bewerte ihn natürlich mit 5 Sternen. Und falls du den Podcast wirklich am 1. Mai hörst, Prost und einen schönen Feiertag. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.